Guten Morgen. Ich freue mich, bei jetzt hier zu sein. Also, ich bete noch mal kurz zu Anfang. Danke, himmlischer Vater, dass ich hier jetzt sein darf in dieser Gemeinde. Danke, dass ich hier jetzt arbeiten darf. Und ich danke dir, dass du hier bist, schon lange bevor wir heute Morgen alle hierher gekommen sind. Und ich danke dir, dass du lebendig bist. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest in diesem Gottesdienst auf die Art und Weise, wie wir es brauchen. Und wir möchten dir danken heute. Wir möchten dir die Ehre geben. Bitte hilf uns da, die richtige Perspektive zu finden. Amen. Vor einigen Wochen war ich hier in Kiel im Schifffahrtsmuseum in der Ausstellung, die da gerade läuft, mit dem Titel Die Stunde der Matrosen, Kiel und die deutsche Revolution 1918. Wie der Titel schon sagt, es geht um den Matrosenaufstand 1918, also jene Ereignisse so im November 1918, die sich so von Kiel aus schnell über ganz Deutschland verbreitet haben und so einen Meilenstein auf dem Weg zum Ende des Ersten Weltkrieges darstellen. Die Ausstellung ist übrigens kostenlos, also es ist wirklich ganz spannend, wenn sich das mal jemand anschauen möchte noch. In einem Teil dieser Ausstellung, da konnte man auch was über die Versorgung, beziehungsweise besser gesagt die Unterversorgung der Bevölkerung während des Krieges lesen. Da liest man dann, dass die Landwirtschaft in Deutschland schnell nach Kriegsbeginn, nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges einbrach. Da liest man, dass Brot dann mit Kartoffeln statt mit Getreide gebacken werden musste, weil es nicht mehr genug Getreide gab. Und als die Kartoffelernten dann irgendwann verdarben, dann musste man halt Futterrüben nehmen. Und man erfährt, dass Lebensmittel rationiert wurden. Man bekam dann so Bezugsscheine und konnte die sich von staatlichen Ausgabestellen abholen, die Lebensmittel. Und das hat mich sehr bewegt. Und damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, habe ich da mal ein bisschen was mitgebracht. Die Tabea hilft mir jetzt einmal. Wir zeigen jetzt hier mal so ein bisschen, was man dann im Frühjahr 1918 noch so als Erwachsener an Rationen Lebensmitteln so pro Tag und pro Woche hatte. Es geht los, Tabea. Man durfte pro Tag noch 290 Gramm Mehl essen. Tabea wiegt das dann einmal ab und genau, hält es hoch, dass es hoffentlich alle sehen können. Alternative zu Mehl war dann Brot, ne? Also entweder bekam man Mehl oder gebackenes Brot. Hey, schon mal, mach die anderen Packungen schon mal auf, dann dauert es nicht so lange, ne? 290 Gramm Mehl pro Tag für einen Erwachsenen. Passt es rein?
Nicht ganz, aber
das sind ungefähr 290 Gramm Mehl. Es geht weiter. Kartoffeln am Tag. 675 Gramm Kartoffeln. Habt ihr es gesehen hinten oder soll ich es nochmal hochhalten? Ist gut, okay. In so einem Netz sind, glaube ich, so 2 Kilo jetzt drin in dem. Ist schon zu viel. Genau. Ungefähr 675 Gramm Kartoffeln pro Tag. Eine Ration. Es geht weiter mit Milch. Die habe ich zu Hause schon mal abgefüllt. Das sind 200 Milliliter Milch am Tag. Und zwar alles, ne? Joghurt oder sowas gibt es nicht. Ne? Wirklich nur Milch. Und 40 Gramm Zucker kommen noch dazu. Zu diesen Sachen, die ihr jetzt hier seht oder wenn ihr hinten sitzt, von denen ihr wisst, dass sie da stehen, kommen noch ungefähr 50 Gramm irgendwie so Fett, Öl, Butter, Margarine, sowas dazu. Das habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil ich das ein bisschen unpraktisch fand. Und 16 Gramm Marmelade. Genau, Tabea hat gerade 40 Gramm Zucker hochgehalten. Dazu kommen dann noch Lebensmittel, die nicht für den Tag rationiert wurden, sondern für die Woche. Da haben wir zum Beispiel 15 Gramm Hülsenfrüchte für eine ganze Woche. Also so Erbsen, Linsen, Bohnen, irgendwie sowas, gibt es 15 Gramm für eine ganze Woche. Ja, sonst. Wirklich wenig, 15 Gramm für eine Woche. Dann gibt es 150 Gramm Grieß oder Haferflocken. Dankeschön, Tabea, dass du das machst. Das ist genau. Für eine Woche Haferflocken oder Grieß. Dann, wir haben es fast geschafft, für die Kaffeetrinker unter uns. Es gab 63 Gramm Kaffee für eine ganze Woche. Kaffee oder besser gesagt Kaffeeersatz. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so guter Kaffee, wie wir ihn hier nach dem Gottesdienst jetzt gleich trinken können. Eine ganze Woche. Und zu guter Letzt noch, für eine ganze Woche gibt es ein Ei. Das ist das, was man 1918 als ein Erwachsener so an rationierten Lebensmitteln für einen Tag bzw. für eine Woche bekam. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber in diesen Schildern, die die Ausstellung begleiten, stand drin, dass es ungefähr so 1000 Kalorien pro Tag sein müssten. So als Erwachsener, wenn ich das richtig im Kopf habe, sagt man, braucht man am Tag eigentlich 2000 Kalorien, wenn man keine schweren körperlichen Arbeiten macht. Also ungefähr 1000 Kalorien zu wenig. Ach so, oh doch, Entschuldigung, das habe ich vergessen, das habe ich unterschlagen. Es gibt tatsächlich Fleisch und davon 700 Gramm in der Woche, also das dann relativ viel. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, was man dann tatsächlich auch bekommen hat, was dann auch wirklich da war, ne? Aber das war das, was man offiziell bekommen konnte. Ja. 100 Jahre später und wir feiern jetzt heute zusammen Erntedank. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss sagen, für mich ist das, glaube ich, so ein Fest, so dessen Tragweite ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Wisst ihr, was ich mit Erntedank verbinde? Ich verbinde mit Erntedank Kürbisse. Weil wir in der Bibelschule nämlich immer nach dem Erntedankfest, das ist halt mehr so in ländlicher Region, da ist der Altar dann noch ein bisschen anders dekoriert als hier, da haben wir halt immer die ganzen Lebensmittel gespendet bekommen, die dann so ausgestellt waren in den ganzen Kirchen und Gemeindehäusern rund um die Schule. Da gab es dann Äpfel, Birnen, Zucchinis, Möhren, keine Ahnung, Tomaten, Nudeln manchmal auch. Ich weiß nicht, wenn die Nudelernte gut war, keine Ahnung. Ganz viele Lebensmittel und eben Kürbisse, kiloweise Kürbisse, vielleicht sogar zentnerweise Kürbisse. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das ist für die Schule total gut, dass wir diese Lebensmittel bekommen haben, weil das eine wirkliche große finanzielle Entlastung ist. Und wir Schüler haben uns gefreut, weil wir so viele gute, frische Lebensmittel bekommen, Nudeln zum Beispiel. Und ja, dann gab es halt auch die Kürbisse. Und ich mag total gerne Kürbisse, ne? Nicht, dass hier jetzt irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin heute Mittag zum Kürbissuppe-Essen eingeladen und da freue ich mich total drauf. Aber wenn es dann so wochenlang ständig Kürbisse gibt, in allen Formen, Kürbissuppe, Kürbispuffer, Kürbisbratlinge, Kürbislasagne, zur Not auch mal ohne Nudelplatten, dann denke ich irgendwann, okay, gut, jetzt reicht's auch mal mit den Kürbissen. Und das sind meine Assoziationen zum Thema Erntedank. Weil ich das Glück habe oder das große Privileg, besser gesagt, dass ich in einer Zeit lebe und in einer Region lebe und auch aufgewachsen bin, in der ich es gewohnt bin, dass ich nicht nur genug, sondern mehr als genug zu essen habe. Und in der ich es gewohnt bin, dass ich in einen Laden gehen kann und nicht nur genug zu essen, sondern auch einfach das, worauf ich Lust habe, zu kaufen. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, wie es anders sein könnte. Mit Landwirtschaft habe ich persönlich eigentlich wirklich wenig zu tun, und ob jetzt eine Ernte gut oder schlecht ausgefallen ist, das kriege ich meistens gar nicht so richtig mit. Das ist nicht zu vergleichen mit den Leuten, die in der Landwirtschaft arbeiten, deren Existenz davon abhängt. Und auch nicht zu vergleichen mit der immer noch großen Mehrheit der Weltbevölkerung, die halt nicht jeden Tag einfach in den Laden gehen kann und sich das kaufen kann, was sie braucht. Und auch nicht zu vergleichen mit der Erfahrung der Menschen hier in dieser Stadt 100 Jahre früher. Ich lese jetzt den Predigttext vor für den heutigen Erntedanksonntag. Der steht im Neuen Testament, im ersten Brief, den der Apostel Paulus an Timotheus schreibt. Ich lese aus dem Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet geheiligt. Ich möchte zunächst kurz was zum Hintergrund des Textes sagen und danach auf zwei Punkte mit euch eingehen. Der erste Punkt lautet Geschenke und der zweite Punkt Dankbarkeit praktisch. Zunächst kurz zum Hintergrund dieses Textes. Ich habe eben gesagt, der ist dem ersten Timotheusbrief entnommen, und diesen Brief schreibt der Apostel Paulus an Timotheus. Das ist sein Schüler, ja, so eine Art Menti, würde man heute vielleicht sagen. Timotheus ist zu diesem Zeitpunkt Leiter einer der größten Gemeinden der damaligen Zeit, nämlich der Gemeinde in Ephesus. Und Paulus schreibt diesen Brief, um Timotheus in dieser Arbeit zu unterstützen. Die Gemeinde ist groß, wie gesagt. Timotheus ist noch recht jung, hat nicht so viel Erfahrung. Und in Ephesus gibt es vor allem noch eine weitere Schwierigkeit. Da gibt es nämlich Leute, die, ich nenne es mal, falsche Glaubensinhalte verbreiten. Paulus und Timotheus, die hatten das Evangelium von Jesus Christus gepredigt. Das, was wir auch heute glauben, die gute Nachricht, dass Gott die Menschen liebt, dass er deshalb in Jesus selbst auf die Erde gekommen ist, um die Gemeinschaft zwischen sich und den Menschen, die kaputt gegangen ist, wiederherzustellen. Und dass die Menschen dafür nichts tun müssen, sondern darauf nur im Glauben antworten. Antworten, indem sie an Jesus Christus glauben. Und gerade diesen Punkt, dass die Menschen nichts tun müssen, das stellen diese Leute in Ephesus in Frage. Also nicht alle, sondern ein kleiner Teil der Gemeinde. Die wollen da noch was zufügen, wie so kleingedruckt ist in so einem Vertrag quasi. Die sagen, ihr müsst doch was tun. Was genau, das können wir in dem Vers vor unserem Abschnitt nachlesen, in Vers 3 nämlich. Da steht, diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Die sagen, wenn du Gott wirklich gefallen willst, dann musst du doch noch was tun. Dann musst du darauf achten, dass du die richtigen Sachen isst. Nur das, was rein, was heilig so für Gott ausgesondert ist. Dass du nur das isst. Und gegen diese Haltung, gegen so dieses Kleingedruckte in unserer Beziehung zu Gott, dagegen geht Paulus ganz entschieden vor. Und unser Predigttext, über den wir reden, das ist quasi Paulus' Antwort darauf, wie so ein positiver Gegenentwurf. Wir lesen in Vers 4 und 5, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet geheiligt. Damit komme ich zum ersten Punkt. Geschenke. Wir lesen in Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Paulus greift damit zurück auf das, was wir ganz am Anfang der Bibel finden, den sogenannten Schöpfungsbericht. Da wird beschrieben, wie Gott den Himmel und die Erde macht mit Sonne, Mond, Sternen, aber auch mit den Pflanzen, mit den Tieren und eben den Menschen zum Schluss. Und dann lesen wir so Gottes Fazit danach. Denn siehe, es war sehr gut. Es gibt keine Unterscheidung in gute und schlechte Lebensmittel, in gute und schlechte Schöpfung, sondern grundsätzlich darf alles gegessen werden und dürfen wir alles genießen. Zugegeben, so abhängig von unserem kulturellen Hintergrund ist das eine Frage, ob wir jetzt bestimmte Sachen aus religiösen Gründen essen dürfen oder nicht, die wahrscheinlich in unserem Denken jetzt gar nicht so eine große Rolle spielt. Wir sind es gewohnt, dass wir alles essen dürfen. Aber dass das so ist, das ist eben keine Selbstverständlichkeit, sondern das geht letztlich auf Jesus zurück, weil Jesus selbst nämlich sagt, es ist doch egal, was die Menschen essen, darauf kommt es Gott nicht an, sondern worauf es ihm ankommt, das ist das, was in den Herzen der Menschen drin ist. Das ist das, was wirklich zählt bei Gott. Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt. Ich möchte an dieser Stelle noch eine kurze Bemerkung am Rande machen, damit es jetzt nicht zu Missverständnissen kommt. Dieser Text, über den wir reden, der ist 2000 Jahre alt. Und der ist in einer Zeit geschrieben vor Globalisierung, vor damit verbundenen menschenunwürdigen, menschenverachtenden Arbeitsbedingungen, vor Massentierhaltung und sowas. Das hatte Paulus nicht auf dem Schirm. Es gibt aus heutiger Sicht sehr gute Gründe dafür, warum wir bestimmte Dinge nicht essen. Aber das liegt eben an dem, was die Menschen dann draus gemacht haben, was wir draus gemacht haben. Und damit komme ich jetzt zu dem, was mich in der Vorbereitung wirklich bewegt hat. Ich springe noch einmal zurück zu Vers 3, und zwar zum zweiten Teil diesmal. Also diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Wörtlich übersetzt steht da, Gott hat die Speisen zur Anteilhabe oder man kann sogar auch übersetzen, zum Genuss geschaffen. Dieses, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, das meint übrigens beides dasselbe. Und damit will Paulus natürlich nicht sagen, dass nur die Menschen, die an Gott glauben, Essen genießen können oder dürfen. Aber wenn wir an Gott glauben, dann können wir das mit einer anderen Haltung machen. Dann können wir das machen so in diesem dankbaren Bewusstsein, dass es nicht einfach Zufall ist, dass wir jetzt haben, dass wir jetzt gerade was zu essen haben, sondern dass dahinter unser Vater im Himmel steht, der uns versorgt. Und dafür können wir dankbar sein. Denn so ist Gott. Gott hat nicht einfach nur irgendwie jetzt Äpfel und Birnen und keine Ahnung was geschaffen, auch Kürbisse. Und wir haben halt gerade Glück, dass wir jetzt davon was abbekommen, sondern Gott hat das geschaffen und hat dabei an uns gedacht und will, dass wir uns daran freuen können. Er will uns das schenken und er will, dass wir das genießen können. Das ist unser Gott. Und die logische Folge daraus, also rein die logische Folge, unsere Antwort darauf, ist Dankbarkeit. Und das ist das, wozu Paulus hier auffordert. Eine dankbare Haltung. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Und im nächsten Vers, die Speisen werden durch das Gebet, damit ist ein Dankgebet beim Essen gemeint, geheiligt. Damit komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Weil Gott uns so beschenkt, deshalb haben wir allen Grund dafür, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Dankbarkeit ist letztlich schlicht unsere Antwort an Gott für das, was wir von ihm bekommen haben. Gott beschenkt uns, Gott versorgt uns und das ja nicht nur mit Essen. Und unsere natürliche Reaktion darauf ist Dankbarkeit. Aber also ist sie das wirklich? Also, bei mir, das ist jetzt ja auch so eine Sache mit der Dankbarkeit. Ne? Was ist denn das genau eigentlich? Ist es ein Gefühl, das wir dann irgendwie zum Ausdruck bringen? Das ist es bestimmt. Aber, also bei mir zumindest ist es so, dass es so mit meiner gefühlsmäßigen Dankbarkeit oft nicht so weit her ist. Weil ich dann doch die Sachen sehe im Leben, die nicht so gut laufen. Ne? Hier das Glas, das halb leer ist, statt halb voll. Dankbarkeit, das ist nichts, was jetzt so jeden Tag so ganz natürlich aus mir heraussprudelt. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass es auch noch irgendwie einen anderen Weg geben muss, dankbar zu sein. über die Gefühle hinaus, wenn es mit den Gefühlen halt nicht so klappt. Denn dass Dankbarkeit gut ist, ich glaube, da besteht ja gar kein Zweifel. Damit hat sich auch die Psychologie schon oft genug auseinandergesetzt. Ne? Dankbare Menschen, die leben länger, die sind glücklicher, entspannter. Ich weiß nicht, was alles, zufriedener. Also Dankbarkeit lohnt sich. Selbst wenn man mit Gott erstmal nicht so viel anfangen kann. Also, wie kann das gehen? Dass ich eine dankbare Haltung bekomme, auch wenn ich mich vielleicht gar nicht so dankbar fühle. Ich muss sagen, dass ich da jetzt bestimmt nicht die letzte Erkenntnis hier irgendwie weitergeben kann. Ich bin da selber noch am Lernen. Und vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Ideen. Aber ich habe in der Vorbereitung ein Zitat gefunden, das ich ziemlich gut fand. Vom Denken kommt es zum Danken. Vom Denken kommt es zum Danken. Wenn ich mich jetzt nicht so dankbar fühle, dann denke ich über mein Leben nach. Ich glaube, dass das ein sehr guter Weg ist, dankbar zu werden, weil ich beim Nachdenken erkennen werde, an wie vielen Stellen ich dann doch gut versorgt bin, an wie vielen Stellen sich Gott gut um mich gekümmert hat. Aber Tabea hat vorhin so ein bisschen was Ähnliches gesagt, von Gott versorgt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich in einem Hauskreis saß, das war hier in der Gemeinde, ist jetzt ein paar Jahre her. Und wie das dann so ist, wir sitzen in so einer Gruppe zusammen abends und tauschen uns ein bisschen aus, so gemütlich im Wohnzimmer. Und dann kommt diese Frage, erzählt doch mal, wo erlebt ihr Gottes Versorgung? Und während die Leute so im Kreis so reihum anfangen zu erzählen, weiß ich noch genau, wie ich da sitze und denke, hä? Die meisten anderen waren noch Studenten, ich habe schon gearbeitet. Hä? Also mich muss Gott ja nicht versorgen, ich gehe doch arbeiten. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, nicht die Arbeit schafft das tägliche Brot, sondern Gott, der Vater. Gott ist derjenige, dem wir das zu verdanken haben, dass wir das haben, was wir zum Leben brauchen. Natürlich gehen wir arbeiten und bekommen dafür Lohn oder Gehalt und oder bekommen irgendwie Geld vom BAföG-Amt oder von irgendwelchen anderen Stellen. Das ist das, was wir sehen. Aber hinter diesem Offensichtlichen, an das wir uns so gewöhnt haben, dahinter steht der unsichtbare Gott. Und der ist es letztlich, von dem wir versorgt werden und von dem wir abhängig sind. Und Versorgung geht ja auch noch weit über Nahrung hinaus. Wo sind wir noch versorgt? Wofür sind wir noch dankbar? Für unsere Wohnung, aber auch für Familie, für Freunde, für unsere Gesundheit. Jetzt gibt es ja aber in unserem Leben auch Dinge, die nicht so gut laufen. Es gibt hier in der Gemeinde Menschen, die nicht gesund sind. Es gibt Menschen, die vielleicht jemanden verloren haben, einen geliebten Menschen. Es gibt auch hier in der Gemeinde Menschen, denen es finanziell nicht gut geht. Wie ist es denn da mit der Dankbarkeit? An dieser Stelle ist die Bibel ziemlich herausfordernd. Dankt Gott in jeder Lage, lesen wir im 1. Thessalonicher Brief. Oder auch, wendet euch in jeder Lage voll Dankbarkeit an Gott. Im Philipperbrief. Das ist eine harte Aufforderung, oder? Aber ich glaube, eine dankbare Haltung, das ist etwas, in das wir auch hineinwachsen können, was wir einüben können. Und deshalb dürfen wir damit langsam anfangen. Wir müssen nicht die Dinge in unserem Leben, die schieflaufen, ausblenden. Darum geht es nicht. Aber lasst uns eben auch nicht das Gute dabei ausblenden. Lasst uns in der Situation, in der wir jetzt gerade sind, auf das schauen, wofür wir dankbar sein können. Lasst uns den Blick auf diese Dinge richten. Denn ich bin überzeugt davon, wenn wir uns die Zeit dazu nehmen, dann werden wir in unserem Leben auch diese Dinge finden, für die wir dankbar sein können. Aber wisst ihr, was das Problem mit der Dankbarkeit ist? Also bei mir zumindest. Ich vergesse das einfach so schnell wieder, dass ich Grund habe, dankbar zu sein. Und deshalb habe ich mir jetzt so in der vergangenen Woche, als ich an dieser Predigt gesessen habe, habe ich mir gedacht, ich will, dass das anders wird. Ich möchte in meinem Leben verankern, dass ich dankbarer werde, dass ich Gott Danke sagen kann. Und habe mir überlegt, okay, wie kann das gehen? Und ich habe jetzt vor 2 Tagen damit angefangen. Ich habe mir abends beim Zähneputzen jeweils eine Sache überlegt, für die ich dankbar bin. Und die auf ein Post-it geschrieben und das an meinen Badezimmerspiegel geklebt. Und ich habe mir vorgenommen, das will ich jetzt mindestens 2 Wochen lang machen. Ihr dürft auch sonst gerne mal nachfragen. Das hilft ja manchmal auch, wenn man da jemanden hat, der nochmal so ein bisschen nachhakt. 2 Wochen lang will ich das machen. Jeden Abend beim Zähneputzen eine Sache, für die ich dankbar bin, an den Spiegel kleben. Das ist jetzt das, was ich mir überlegt habe. Ne? Das müsst ihr nicht so machen. Wobei, vielleicht eine gute Motivation, denn der Spiegel muss dann nicht ganz so oft geputzt werden vielleicht. Was ihr macht, ist letztlich egal. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in unserem Alltag gucken, wie wir so Gewohnheiten etablieren können, wie wir das so festmachen können, dass wir uns überlegen, wofür wir dankbar sein können. Und dass wir das üben, dass wir eine dankbare Haltung einüben. Jetzt der letzte Schritt. Wenn wir das geschafft haben, diesen Schritt vom Denken zum Danken, was kommt dann? Wie bringen wir Gott unseren Dank zum Ausdruck? In einem alten Kirchenlied, da heißt es, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Wie wir Gott unseren Dank zum Ausdruck bringen können, das ist ganz unterschiedlich. Da dürfen wir frei sein, da dürfen wir kreativ sein und uns Wege überlegen, was zu uns passt. Wir sind alle unterschiedlich, da werden wir auch ganz unterschiedliche Dinge finden. Aber wir müssen uns eben Dinge überlegen. Das kommt nicht von allein. Also bei mir zumindest nicht. Ein Punkt, den wir hier in unserem Bibeltext auch finden, das ist das Tischgebet. Paulus schreibt ja, wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Tischgebet. Das ist eine super Möglichkeit, eine super Gewohnheit, um Dankbarkeit in meinem Alltag zu verankern. Kurz vor dem Essen überlege ich mir und danke Gott dafür, dass er mich wieder so gut versorgt hat, dass ich wieder was zu essen habe. In welcher Form ich das dann mache, ob ich das mit so einem vorformulierten alten Gebet mache, wie wir das vielleicht auch alle kennen, oder eher so, wie wir es hier oft machen, wenn wir sonntags nach dem Gottesdienst noch essen gehen, einfach mit einem Danke, Vater, das ist egal. Aber es kommt auf dieses Bewusstsein. Dann machen wir uns vor dem Essen bewusst einmal kurz, du bist es Gott, der mich versorgt, der uns versorgt. Danke dafür. Dankbarkeit kann auch mit den Händen geschehen. Das kann irgendwie sein, anderen Leuten praktisch zu helfen oder sowas. Oder auch, wir haben eben hier die Kollekte eingesammelt, die wir weitergeben, die nicht für uns als Gemeinde gedacht ist, diesen Sonntag. Das ist auch eine Form, Dankbarkeit zu zeigen. Wir sind selbst so beschenkt von Gott, deshalb können wir anderen weitergeben, bei denen es nicht so ist. Und danket Gott alle mit dem Herzen. Auch wenn ich gerade noch gesagt habe, naja, so mit den Gefühlen und so, das kommt, ist ja oft nicht so ganz leicht mit der Dankbarkeit. Ich freue mich sehr drauf, dass wir gleich zusammen das Abendmahl feiern dürfen. Weil Abendmahl für mich so ein Punkt ist, an dem das so sichtbar wird, dass Gott mich noch viel mehr versorgt und beschenkt als mit dem, was ich zum Leben brauche. Und Abendmahl ist, finde ich, so ein Punkt, an dem das auch spürbar wird. Auch mit dem Herzen. Deshalb lasst uns gleich zusammen das Abendmahl feiern als ein Dankfest. Aber auch darüber hinaus, lasst uns in unserem Alltag Wege finden und Gewohnheiten etablieren, um Gott unseren Dank zum Ausdruck zu bringen. Und wenn wir das brauchen, um erstmal überhaupt Dankbarkeit einzuüben. Denn ich bin überzeugt davon, wenn wir drüber nachdenken, dann werden wir alle genug Gründe dafür finden. Amen.